und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich unterstütze dich dabei, kraftvoll mit Vertrauen und Leichtigkeit durch die Kinderwunschzeit zu gehen und dass du die Zeit für dich nutzen kannst, für dein inneres Wachstum, dass du deine Träume erfüllst, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, mit deinen Themen. Und ein Medium, um dich da weiterzubringen, ist dieser Podcast. Und es ist wirklich sehr schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe einen wirklich ganz, ganz tollen Gast für dich. Und zwar ist es die liebe Veronika Ferch. Die Veronika ist mittlerweile eine Freundin von mir. Sie kommt aus der Nähe von München. Wir haben uns auch über Instagram gefunden, ein paar Mal getroffen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Veronika keine gewöhnliche Heilpraktikerin ist, sondern wirklich eine 1A-Kinderwunschtherapeutin, die wirklich Ahnung hat, was sie da macht und wie sie Frauen weiterhelfen kann. Und ja, Veronika hatte selber auch 2 Fehlgeburten und eine Frühgeburt und ist jetzt aber auch Mama von 2 ganz tollen Kindern. Und ja, dadurch kam das so ein bisschen zustande, dass sie eben gesagt hat, sie möchte anderen Frauen mit Kinderwunsch eben auch helfen. Sie erzählt es gleich auch nochmal ausführlich im Podcast. Sie ist jetzt mittlerweile seit über 6 Jahren Heilpraktikerin und hat ihre Schwerpunkte eben gelegt auf Frauenheilkunde, Hormone, Akupunktur, Osteopathie, aber halt eben auch ernährungsmedizinische Aspekte und Nahrungsergänzungsmittel etc. Und ist eben auch im systemischen Coaching ausgebildet. Also du merkst schon, Veronika ist wirklich ein Juwel und sehr ganzheitlich orientiert. Das wirst du auch raushören in der Folge. Und das Besondere an der Folge ist, dass Veronika uns ganz konkret von 3 Fällen berichtet, von 3 Frauen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, die alle 3 unterschiedliche Geschichten haben. Die erste Frau, über die wir sprechen, hat Endometriose, sehr starke Schmerzen auch rund um den Eisprung, wenn sie ihre Tage hat, beim Sex etc. Veronika erzählt uns, wie sie da vorgegangen ist. Und die zweite Patientin, über die wir sprechen, hat PCOS. Und wir sprechen darüber, was für Symptome hatte sie, wie ist Veronika da vorgegangen und was kam zum Schluss dabei raus. Es gibt ein Happy End natürlich. Und die dritte Frau, die Veronika begleiten durfte, hat 2 Fehlgeburten erleben müssen und wurde dann auch nochmal schwanger. Und dann ging es eben darum, auch zu schauen, okay, bleibt das Baby oder bleibt es nicht? Und wie können wir das unterstützen? Und du kannst dir unglaublich viel aus dieser Folge mitnehmen. Ich finde es so, so, so spannend, was sie für Erfahrungen gesammelt hat. Und sie erzählt auch wirklich sehr detailliert, wie sie vorgegangen ist. Und es ist wirklich sehr spannend, auch wenn du vielleicht keine Endometriose hast oder kein PCOS-Syndrom oder auch keine Fehlgeburten erleben musstest, ist es wahnsinnig spannend zu hören, wie man auf naturheilkundlicher Basis, auf ganzheitlicher Basis bei Kinderwunsch arbeiten kann. Es muss nämlich nicht immer die Kinderwunschklinik sein. Und das wird in jedem der 3 Fälle ganz klar. Und vielleicht geht auch irgendwas mit dir in Resonanz. Vielleicht fühlt sich auch irgendwas stimmig bei dir an. Und das ist ja meistens ein ganz guter Hinweis, dass dir dein Bauchgefühl irgendwas sagen möchte. Also hör dir die Folge an. Lass es auf dich wirken. Und genau, wenn du mit Veronika Kontakt aufnehmen möchtest, ich habe alle Links in den Shownotes mit drin. Und jetzt starten wir los. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und dem Gespräch mit Veronika. Hallo liebe Veronika, wie schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast und ich freue mich sehr mit dir zu sprechen und dass du uns an deinem Erfahrungsschatz teilhaben lässt. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo, liebe Sandy. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich heute meine Erfahrungen weitergeben darf, dass ich dein Gast sein darf. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, die wir jetzt gleich gemeinsam verbringen werden.
Superschön. Also bevor wir starten und wir auf so ganz konkrete Fälle aus deinem Berufsalltag, aus deiner Praxis quasi als Kinderwunschtherapeutin eingehen, würde ich mich freuen, wenn wir noch kurz über die private Veronika sprechen und auch die Hörerinnen dich gut kennenlernen. Und genau, dazu wäre es einfach ganz wundervoll, wenn du in deinen eigenen Worten was über dich erzählen könntest. Also wer bist du, wie lebst du, wie sah dein bisheriger Weg aus, welchen Bezug hast du auch selber zum Thema Kinderwunsch? Genau.
Ja, also genau, mein Name ist Veronika Ferch, ich bin 31 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, das heißt mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern in der Nähe von München. Und ich bin ja vor circa, ja, es sind jetzt schon über 6 Jahre, bin ich Heilpraktikerin geworden und habe dann relativ schnell für mich eigentlich festgestellt, dass ich mich auf die Frauenheilkunde spezialisieren möchte. Und habe somit einfach ganz viele Fortbildungen in dem Bereich gemacht. Und als dann so mein persönlicher Kinderwunsch immer mehr in den Vordergrund kam, war natürlich der Wunsch, einfach nochmal mehr mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, tatsächlich durfte ich selbst ein paar Höhen und Tiefen durchleben. Bei mir war es jetzt nicht so das Problem, dass ich nicht schwanger geworden bin, aber ja, ich hatte bei meiner ersten Tochter eine Frühgeburt, die mich ziemlich geprägt und traumatisiert hat, und danach dann 2 Fehlgeburten. Und desto mehr wuchs eigentlich dann tatsächlich der Wunsch, auch Frauen zu begleiten und zu unterstützen, die es eben nicht so leicht haben, egal in welchem Bereich, ob es jetzt eben irgendwelche Erkrankungen sind, die den Kinderwunsch erschweren, oder ob es, ja, eben sowas, was ich auch erleben durfte, wenn ich es jetzt einfach mal so nennen darf, eben auch Kinder zu verlieren, sie wieder herzugeben. Und genau, wie gesagt, das hat mich sehr geprägt, aber mein Wunsch auch nochmal verstärkt, wirklich die Frauen intensiv zu begleiten, intensiv an die Hand zu nehmen und mich wirklich als Frauentherapeutin, Kinderwunschtherapeutin dann auch letztendlich zu nennen. Ja, genau.
Wow, also eine super, kraftvolle Geschichte, die du da hast. Also es war sicherlich eine sehr intensive Zeit auch für dich. Und umso schöner, dass du für dich daraus was mitnehmen konntest und es für dich so verwenden konntest, dass du dadurch deine Berufung und deine Vision, deine Mission gefunden hast auch.
Ja, so definitiv. Schön. Also man zweifelt dann natürlich manchmal schon auch so ein bisschen an sich selbst, aber bei mir hat sich das dann tatsächlich gedreht. Ich habe daraus die Kraft geschöpft und einfach, ich durfte einfach ganz, ganz viel dazulernen. Und das hat mir auch eben die Kraft gegeben, Frauen, die Ähnliches oder gleiche Situationen durchleben, dass ich sie da einfach bestmöglich unterstützen kann und eben auch begleiten kann, weil ich weiß, von was sie sprechen und welche Gefühle sie durchmachen. Und ja, wenn einfach der Kinderwunsch so stark ist, da ist es für mich einfach sehr wichtig, dass man wirklich jemanden an der Hand hat, der weiß, von was er spricht und der einfach auch einfühlsam dann mit dem Thema umgehen kann. Und da bin ich mir relativ sicher, dass einfach diese Erfahrungen, die ich machen durfte, da auch dazu beitragen.
Ja, voll, ja. Absolut, ja. Ja. Zu deinen Fehlgeburten, die du hattest, in was für einem Abstand waren die und in welcher Woche, wenn du darüber sprechen magst?
Ja, die waren ungefähr in einem Abstand von circa einem Dreivierteljahr. Und beim ersten Mal, das war wirklich so ganz am Anfang, also ich habe auch noch keinen Herzschlag oder so gesehen, also es war tatsächlich sehr, sehr früh. Aber für eine Frau ist es einfach, wenn man sich schwanger fühlt, wenn man merkt, es verändert sich was im Körper, dann dann ist man einfach schwanger. Und ja, natürlich ist dann so der Herzschlag nochmal so das i-Tüpfelchen und du weißt wirklich, okay, es lebt ein Baby in dir. Aber ich habe mich trotzdem schon sehr schwanger gefühlt und die Enttäuschung ist, ja, ist trotzdem genauso groß, wenn es irgendwie dann erst in der 10. Woche oder so ist. Und es war tatsächlich auch die zweite Fehlgeburt, bei der war es so, dass es in 8 plus, also in der 9. Schwangerschaftswoche war, dass sich das Baby einfach nicht mehr weiterentwickelt hat und genau, es lief dann auch über eine Ausschabung und so. Und das waren schon auch sehr traumatisierende Erfahrungen. Aber wie gesagt, ich konnte das für mich sehr gut ins Positive umwandeln und einfach auch Kraft rausziehen. Und deswegen ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, darüber zu sprechen, weil ich einfach weiß, dass es ein extremes Tabuthema ist und ich eben auch sehr, sehr viele Frauen habe, die mit dem gleichen Thema zu kämpfen haben. Und das werden wir ja nachher auch noch, im dritten Patientenfall werde ich eben auch eine Frau vorstellen, die zwar auch 2 Fehlgeburten hatte und ja, wie gesagt, ich konnte sie da einfach super gut verstehen und ihr einfach auch die Ängste, die sie durchleben musste, einfach auch gut handelbar machen, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, auch spiegeln auch erstmal so ein Stück weit, ne? Also diese Ängste auch einfach mal anzuerkennen und zu spiegeln. Richtig. Weil man einfach genau weiß, wie sich das anfühlt.
Richtig, ja.
Kann ich gut nachvollziehen, ja. Und ja, so schön, dass du daraus Kraft gezogen hast und dadurch deine Vision jetzt lebst und eben Kinderwunschtherapeutin bist und anderen Frauen hilfst. Und genau, du hast mir eben auch im Vorgespräch zu der Podcast-Folge von eben 3 Patientinnen berichtet. Und alle 3 Patientinnen haben eine unterschiedliche Geschichte und sind mit unterschiedlichen Diagnosen zu dir gekommen.
Ja.
Und ja, da würde ich jetzt super gerne tiefer einsteigen, dass du da mal so erzählen kannst, wie das so war. Und die erste Patientin, von der du mir berichtet hast, die hat Endometriose.
Genau.
Genau, also leg einfach gern mal los. Wie bist du da vorgegangen? Wir können auch gern nochmal darüber sprechen, wie bei dir so eine Anamnese abläuft im Voraus. Welche Faktoren, welche Fragen klärst du da? Leg einfach mal los.
Genau, also für mich ist halt einfach wirklich so dieses Ganzheitliche sehr, sehr wichtig. Also das heißt, dass ich einfach alle Themen, die die Frau hat, aufnehme und auch mit einbeziehe, weil das für mich der Grundbaustein ist, um einfach auch die Ursache eventuell rauszufinden, wieso die Frau ungewollt schwanger ist. Und bei der ersten Patientin, bei der besagten Endometriose-Patientin, die kam eigentlich auf Empfehlung zu mir und es stand jetzt noch gar nicht so der Kinderwunsch im Vordergrund, sondern einfach wirklich das Thema Endometriose. Ihr ging es ziemlich schlecht, sowohl körperlich als auch emotional. Sie hatte eben sehr mit den Folgen der Endometriose zu kämpfen. Also sie hatte einfach wahnsinnig starke Schmerzen, gerade vor der Periode, während der Periode, aber auch zum Eisprung hin, während des Geschlechtsverkehrs. Also sie war eigentlich wirklich Tag für Tag von der Endometriose gebeutelt. Und sie ist selbst Arzthelferin, das heißt, sie war eigentlich sehr schulmedizinisch unterwegs und konnte sich das auch erst gar nicht so vorstellen, was es wirklich bedeutet, denn so ganzheitlich, naturheilkundlich angeschaut und therapiert zu werden. Aber wie gesagt, sie kam auf Empfehlung von einer anderen Patientin und sie war wirklich an dem Punkt, wo sie gesagt hat, okay, es ist mir egal, was es kostet und was die letztendlich mit mir macht. Ich möchte einfach nur, dass es mir besser geht. Und ich merke einfach, dass es mich so stark beeinträchtigt, diese Endometriose in meinem ganzen Leben, in meiner Leichtigkeit. Ich möchte das nicht mehr. Und so kam sie zu mir. Und wie gesagt, wir haben wirklich erstmal gestartet, alles aufzunehmen. Also bei mir geht es immer mit so einem, sag ich mal, relativ großen Fragebogen, den die Patienten vor unserem ersten Gespräch vor unserem ersten Termin zugeschickt bekommen und ausfüllen dürfen. Und da haben sich noch sehr, sehr viele andere Sachen bei ihr rauskristallisiert, die aber in dem Moment eigentlich für sie gar nicht so präsent waren. Also sie hatte noch extrem starke Kopfschmerzen, migräneartig. Sie hatte ganz stark Durchfall und Hauterscheinungen, also immer wieder Pickelchen, Pustelchen an unterschiedlichen Körperstellen. Und das war aber alles, wie gesagt, für sie nicht so im Vordergrund. Aber das gehört, wie gesagt, bei mir dazu, dass einfach alles aufgenommen wird, alle Themen, die die Frau beschäftigt. Und wir haben dann erstmal gestartet, ein großes Blutbild zu machen. Ich wollte erstmal die ganze körperliche Situation einfach so ein bisschen einschätzen. Sie hat mir auch natürlich einige Arztbefunde mitgebracht. Sie war zu dem Zeitpunkt einmal an der Endometriose auch operiert worden. Genau. Für mich ist es so, also ich sammle da immer die ganzen Befunde, die Frauen so im Laufe ihrer ganzen Geschichte bekommen haben, mache aber eben auch noch meine eigenen Labortests oder natürlich meine eigenen Untersuchungen und bilde mir daraufhin dann meine eigene Meinung und meine eigene Vorgehensweise. Und genau, bei dieser Patientin kamen wir dann eben noch auf ein paar andere Themen, die für sie jetzt eigentlich nichts mit der Endometriose zu tun hatten, für mich aber im Gesamtkonzept ganzheitlich gesehen schon. Das heißt, wir haben eine Hormonuntersuchung gemacht, wir haben eine Darmdiagnostik erstellt, eben weil sie diese starken Durchfälle hatte, die oft einfach auch mit Endometriose einhergehen, weil diese Verwachsungen und Verklebungen tatsächlich auch eben den Darm oder die Blase befallen können. Und daraufhin haben wir eben diesen Stuhltest veranlasst und der ergab dann, ja, dass einfach da auch einiges im Argen ist, dass sie Unverträglichkeiten hat. Es kam eben eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine Histaminunverträglichkeit heraus, die dann letztendlich auch wieder diese starken Kopfschmerzen verursacht hat. Und das waren dann erstmal so die ersten Erfolge, die jetzt noch gar nicht so viel mit dem Thema Endometriose zu tun hatten. Aber als sie dann einfach merkte, okay, es verbessert sich, mir geht's besser, die Kopfschmerzen sind weniger geworden, der Durchfall hat dann wirklich innerhalb kürzester Zeit nach Therapiebeginn aufgehört, hat sie sich immer mehr geöffnet der Therapie, die ich ihr empfohlen habe, die ich bei ihr gemacht habe. Das heißt, ich habe sie immer wieder osteopathisch auch behandelt, ich habe sie akupunktiert und sie hat einfach wirklich so von Mal zu Mal, wo sie bei mir in Behandlung war, also den positiven Effekt gemerkt und wie sie sich einfach immer wohler auch in ihrem Körper fühlt, weil vorher hat sie auch selbst gesagt, war sie einfach wahnsinnig wütend auf ihren Körper, weil er einfach, in Anführungszeichen, nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hat oder wie wir Frauen oder wie wir Menschen einfach manchmal gerne möchten, dass unser Körper funktioniert. Und ich habe ihr dann eben auch Sachen mit an die Hand gegeben, die sie zu Hause machen darf. Und das ist für mich einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Grundbaustein, dass ich nicht nur sage, die Frauen können zu mir in die Praxis kommen, sondern ich gebe ihnen wirklich ein Konzept mit an die Hand. Und deswegen ist bei mir letztendlich auch eine Online-Betreuung möglich. Ich gebe den Frauen ein Konzept mit an die Hand, was sie einfach für sich auch zu Hause umsetzen können. Denn ich habe einfach im Laufe der 6 Jahre festgestellt, es ist wunderbar, wenn die Frauen bei mir in der Praxis sind, wenn ich sie behandeln kann. Die fühlen sich gut und gehen gestärkt dann raus. Aber oft verblasst es ganz schnell wieder. Man kommt dann so schnell wieder in den Alltag rein. Man steht im Stau, wenn man wieder nach Hause fährt oder in der Arbeit kommt dann irgendwas Unerwartetes oder so. Und dann sind die Frauen eigentlich wieder so aus ihrer Mitte gerissen. Und ja, dahergehend habe ich mir dann wirklich auch ein Konzept überlegt, was die Frauen für sich zu Hause umsetzen können. Damit sie einfach jeden Tag dranbleiben, an sich selber arbeiten und ja, diese Patientin hat es wirklich wahnsinnig gut umgesetzt. Sie hat ihren Partner mit einbezogen. Also zum Beispiel bei, ich habe ja sowohl Techniken, Akupressurtechniken, osteopathische kleine Techniken, die sie eben auch selbst anwenden kann. Entspannungsübungen, Auflagen, Massagen, die sie einfach eben an sich selber ausprobieren, machen kann. Und da hat sie eben auch ganz stark ihren Partner mit einbezogen. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo der Kinderwunsch noch nicht so präsent war. Genau. Und um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, sie wurde dann das zweite Mal letztes Jahr im Juli, August wurde sie nochmal an der Endometriose operiert. Und es war dann immer noch nicht, der Kinderwunsch so stand noch nicht so im Vordergrund, weil sie relativ frisch mit diesem Partner zusammen war. Genau, und unsere Therapie war dann wirklich darauf fokussiert, dass die Endometriose einfach nicht mehr in diesem Ausmaß zurückkommt, dass wir die einfach wirklich gut in Schacht halten können. Und das ist uns sehr gut gelungen. Also sie war dann dieses Jahr im Juli nochmal in der Endometriose-Klinik in Pasing. Und der Arzt konnte keine Endometrioseherde mehr feststellen. Noch ein paar kleinere Narbengewebe, die aber logischerweise natürlich da sind, weil da ja wirklich was entfernt worden war. Genau. Und das war für sie nochmal, also bis dahin, bis zu diesem Termin, wo nochmal untersucht worden ist, wie stark die Endometriose denn aktuell ausgeprägt ist. Bis zu dem Zeitpunkt wollte sie noch nicht mit dem Kinderwunsch starten, beziehungsweise war sie immer noch so ein bisschen verhalten. Und als dann wirklich der Arzt ihr bestätigte per Ultraschall, dass das alles gut ausschaut, eben keine weiteren Herde mehr, keine großartigen Verwachsungen, da konnte sie dann so richtig loslassen. Und dann haben sie letztendlich auch Ende 2019 die Verhütung abgesetzt. Also sie war während dieser gesamten Zeit, seitdem sie bei mir war, komplett hormonfrei. Also sie hat komplett hormonfrei verhütet. Weil das ist ja auch immer so ein Thema, dass einfach die Pille eben auch empfohlen wird bei Endometriose-Patienten, dass die Endometriose nicht mehr weiter wachsen kann. Wir haben das aber super eben ohne Hormone hingebracht. Und somit haben sie dann eben Ende 2019, Anfang 2020 mit dem Kinderwunsch gestartet. Und wie gesagt, sie ist dann nach dem Termin in der Klinik, wo sie nochmal alles anschauen hat lassen, also sprich im September 2020, also diesen Jahres, ist sie schwanger geworden. Sie ist jetzt ganz frisch schwanger und natürlich mega happy und super glücklich, dass das jetzt alles so gut verlaufen ist. Genau.
Oh, ist das schön. Das ist richtig schön. Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich habe noch so zwei, drei Fragen. Und zwar, du hast gemeint, ihr habt am Anfang eben durch die verschiedenen Labortests rausgefunden, sie hatten Histaminunverträglichkeit. Magst du da kurz dazu was sagen, wie ihr das dann quasi behandelt habt oder wie du da rangegangen bist? Habt ihr die Ernährung umgestellt oder...
Ja, genau. Also sie war eine Person, die einfach allgemein sehr genussvoll gelebt hat. Also das heißt, gut gegessen, geraucht, gerne auch mal ein Gläschen Alkohol getrunken. Also einfach, sie hat das Leben schon genossen, was ja auch gut ist. Und hat aber halt gemerkt, dass sie einfach eben immer starke Beschwerden auch hat, beziehungsweise eben diesen Durchfall. Sie dachte sich einfach, das ist eben eine Erscheinung von der Endometriose. Und für mich war das aber, wie gesagt, gleich schon klar mit den anderen Symptomen, dass einfach im Darm was nicht stimmt. Genau, und effektiv, als wir dann das Ergebnis sowohl im Stuhlbefund als auch im Blut getestet haben, dass die Histaminunverträglichkeit tatsächlich vorliegt, haben wir wirklich erstmal eine Ernährungsumstellung angestrebt. Das heißt, wirklich histaminhaltige Lebensmittel erstmal komplett vermieden, um einfach zu schauen, ob sie dadurch einfach schon eine Veränderung feststellt, ob sie dadurch eine Verbesserung feststellt. Und das hat sich ganz, ganz schnell eingestellt. Zudem haben wir tatsächlich auch versucht oder hat sie versucht, Gluten zu vermeiden, weil sie einfach auch gemerkt hat, dass es danach immer einfach schlechter war. Das heißt, sie hat dann ab dem Zeitpunkt auf Gluten und eben auch auf Histamin verzichtet. Ja, eben überwiegend über die Ernährungsumstellung. Und natürlich habe ich ihr unterstützend was gegeben, dass sie, wenn sie mal Ausreißer hat oder natürlich sind auch mal irgendwelche Festivitäten oder sowas, da gibt es dann eben so unterstützende Enzyme, die man einnehmen kann, sodass man das einfach ausnahmsweise dann auch mal essen kann und nicht so starke Beschwerden hat. Genau, und so sind wir da vorgegangen. Histaminunverträglichkeiten kann man auch so noch ganz gut unterstützen mit ein paar, mit B-Vitaminen, Folsäure, Vitamin C. Das ist auf jeden Fall da auch sehr sinnvoll, das haben wir auch gemacht. Genau, so war das. Und es ist auch nach wie vor so, dass sie die Sachen noch sehr stark meidet. Wobei tatsächlich oft so eine Histamintoleranz sich auch in der Schwangerschaft dann oft verbessert, beziehungsweise das hat die Patientin auch das letzte Mal gesagt, als sie dann vor 2 Wochen, glaube ich, bei mir war, hat sie gesagt, und ich kann alles essen und ich habe keinen Durchfall. Ja, also das kommt dann auch oft durch die Hormonumstellung tatsächlich, dass sich das auch verbessert.
Ja, das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe normalerweise auch sowas wie so eine Kreuzallergie mit Äpfeln oder sowas. Ja. Und jetzt, seit ich schwanger bin, vertrage ich die Sachen eigentlich ganz gut. Also das ist ganz faszinierend. Aber ja, super spannend. Und diese Histaminunverträglichkeit habt ihr ja durch diesen Stuhltest quasi rausgefunden. Da könnt ihr aber auch was anderes rauskommen. Also in Ihrem Fall war es halt Histamin, aber so eine Unverträglichkeit kann ja auch irgendwie auf was anderem basieren.
Genau, also tatsächlich sieht man aus dem eigentlichen Stuhlbefund noch nicht so wirklich, um welche Unverträglichkeit es sich handelt. Ich habe jetzt im Speziellen das Histamin dann nochmal mitgetestet, sowohl im Stuhl, aber ich habe es auch im Blut nochmal gegengetestet. Genau, und es war eben beides auffällig. Aber es gibt bestimmte Parameter, die einfach so darauf hinweisen, dass die Darmschleimhaut eben sehr stark gereizt ist oder eben auch dieses Leaky Gut-Syndrom, also dass der Darm einfach so ein bisschen löchrig ist und somit einfach auch bestimmte Allergene ins Blut übertreten können, die da eigentlich nicht wirklich hingehören. Genau, und da müsste man sich dann halt einfach auf die Suche machen, okay, was kann es sein? Also entweder man testet dann weiter oder man macht halt den sogenannten Provokationstest, dass man einfach halt gewisse Sachen ganz, ganz verstärkt isst oder halt einfach vermeidet und dann feststellt, geht's mir damit dann besser oder ist es gleichbleibend oder genau eben unverändert. Und für mich gehört die Darmtherapie zu jeder Kinderwunschtherapie dazu. Das heißt, es kommt relativ häufig vor, dass eben die Frauen dann entweder, so wie jetzt bei der Patientin, dass sie eben Durchfall hat oder dass sie eher dann zu Verstopfung neigen. Und die Hormone werden auch ein Stück weit über unseren Darm gesteuert. Und von dem her ist es für mich eigentlich fast unentbehrlich, dass man einfach auch mal eine Darmdiagnostik dazu macht. Also es hat sich in sehr, sehr vielen Fällen auf jeden Fall bewährt. Genau.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Man sagt ja auch, der Darm ist das zweite Gehirn oder wird ja tatsächlich auch in der Anlage quasi als Embryo entsteht ja der Darm aus Gehirnzellen oder es kommt quasi aus der gleichen DNA irgendwie
so. Genau, wenn der Embryo entsteht sozusagen, kommt es aus dem gleichen Keimblatt, sagt man da. Ja, also es gibt drei verschiedene Keimblätter. Und da kommt der Darm zum Beispiel eben auch im Zusammenhang auch mit der Haut aus einem Keimblatt. Also es hat schon alles so seine Verwurzel oder seine Verzweigungen und eben seine Zusammenhänge. Genau. Und deswegen ist es für mich eben so wichtig, diese ganzheitliche Therapie. Also das ist auch manchmal so das, was ich auch den Kinderwunschkliniken ankreide. Man wird so isoliert angeschaut. Ich sage jetzt mal wirklich nur so unterhalb des Bauchnabels. Wird einfach geschaut, was ist da los, was ist da Sache, und es wird einfach nicht ganzheitlich geschaut. Und ja, eben gerade beim Darm, unser Immunsystem liegt im Darm, also auch bei Frauen, die so erhöhte NK-Zellen haben oder wo einfach vielleicht auch eine Spermienallergie oder irgendwie sowas vorliegt, da geht wirklich die Therapie über eine Darmtherapie. Also erstmal zu schauen, wie kann ich das Immunsystem regulieren und ja, also wie gesagt, da ist mein Ansatz tatsächlich auch unter anderem dann über den Darm zu arbeiten.
Genau. Super wichtig, total wichtig. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du machst Untersuchungen eben, also du machst verschiedene Untersuchungen und hast aber auch gesagt, dass du online arbeitest, also dass es quasi, dass du den Frauen ja auch Tools mit an die Hand gibst, die sie zu Hause nutzen können. Wie würde das denn ablaufen, wenn man jetzt online mit dir zusammenarbeitet und man braucht aber verschiedene Labortests, wie jetzt zum Beispiel Blut oder mal einen Stuhltest oder sowas, wie würde das funktionieren?
Genau, also solche Sachen wie, also wie ein Bluttest, da ist einfach, natürlich, es ist schwierig, dass das Blut irgendwie auf einem Weg zu mir kommt. Das heißt, also entweder man müsste wirklich zu mir in die Praxis kommen oder ich biete halt dann eben auch an, dass man einfach, dass ich sozusagen die Empfehlung gebe, welche Werte wären dann sinnvoll zu testen und dass dann die Frauen mit, ja, mit den Werten, die sie gerne getestet haben möchten, dann eben vielleicht zum Hausarzt oder zum Gynäkologen gehen. Es ist zwar oft dann auch auf Selbstzahlerbasis, also viele Sachen werden dann natürlich nicht von der Kasse übernommen, aber das ist dann oft eine Möglichkeit, dass man sozusagen vor Ort das Blut sich abnehmen lassen kann. Oder eben, wenn die Patienten zum Erstgespräch zu mir kommen, dann machen wir es halt da. Und die anderen Tests, wie zum Beispiel Hormone im Speichel zu bestimmen oder eben Stuhltestungen, Histaminunverträglichkeitstestungen oder sowas, das können tatsächlich die Patienten auch zu Hause durchführen. Es gibt immer mehr Testkits, die dafür praktisch ausgerichtet sind, dass die Frauen das zu Hause testen lassen können oder zu Hause durchführen selbst praktisch. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, auch solche Werte wie Schilddrüsenhormone auch über das Kapillarblut eben zu Hause zu messen oder eben abzunehmen und dann ins Labor zu schicken. Genau, also da gibt es Gott sei Dank schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, die da einfach das so ein bisschen, ja, bisschen einfacher machen, dass die Frauen dann eben nicht zu mir kommen müssen oder nicht so häufig. Genau. Mhm.
Ja. Kannst du ganz kurz sagen, was Kapillarblut ist?
Kapillarblut ist, wenn man sich praktisch in die Fingerbeere sticht, also einen kleinen Piekser in die Fingerbeere macht und dann da das Blut aus der Fingerbeere praktisch nach vorne streicht und dann eben auf so ein trocken, auf so ein Papier streicht. Also Trockenblut nennt sich das dann. Und es wird dann so ins Labor geschickt. Genau. Es funktioniert natürlich nicht bei allen Werten, weil man dann einfach oft sehr viel mehr Blut braucht als einfach nur ein paar Tröpfchen. Aber bei gewissen Sachen funktioniert es auch.
Genau. Super. Und was ich da noch ganz kurz einschieben kann, ist, wenn man gerade so sich Blut abnehmen lassen möchte und bestimmte Werte bestimmen, kann man zum Arzt gehen. Man kann aber auch teilweise das direkt in Laboren machen lassen. Das wissen viele nicht, wusste ich auch ganz lange nicht, dass man auch direkt ins Labor gehen kann. Das kann auch Vorteile haben.
Genau. Ja, definitiv. Definitiv. Und man kann sich dann den Befund eben auch zuschicken lassen, zukommen lassen. Und das sind dann eben auch die Befunde, mit denen ich natürlich dann auch weiterarbeiten kann. Genau.
Ja, genau. Super spannend und sehr schön für deine ja, Patientin mit Endometriose, dass sie klar zum einen jetzt relativ einfach und schnell schwanger geworden ist, aber eben auch davor, ich meine Endometriose, da geht's ja nicht nur um, wie werde ich schwanger, sondern da geht's ja wirklich um sehr starke Schmerzen, um wirklich
eine Lebensqualität einfach. Genau. Voll. Ja, voll. Definitiv. Und was für mich auch so ein Wunsch ist, so ein Herzenswunsch, dass wirklich die Frauen auch schon an ihrer Frauengesundheit schon vor dem Kinderwunsch arbeiten. Weil oft ist es dann so, man legt dann los, denkt sich, es passt alles oder man startet dann mit dem Kinderwunsch und dann kommen irgendwie plötzlich die Probleme oder eben wird festgestellt, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und meine Herzensangelegenheit ist immer einfach auch die Frauen schon vorher zu ermutigen und einfach zu schauen, dass eben der Zyklus ja irgendwie wieder in seine Mitte kommt, die Balance findet, dass die Frau sich auch vorher schon mit ihrem Körper und mit ihrem Zyklus auseinandersetzt. Und das war eben auch bei dieser Endometriose-Patientin so. Sie hat sich ja wirklich vorher schon dann 1,5 Jahre intensivst eigentlich ja, natürlich mit dem Thema Endometriose auseinandergesetzt und ab diesem Zeitpunkt, wo sie dann bei mir in der Praxis war, ja wirklich erstmal mit sich, mit ihrem Körper, mit dieser Krankheit Endometriose Und erst daraufhin hat sich dann im Laufe auch ihrer Partnerschaft und so dann der Kinderwunsch entwickelt. Aber den Grundstock sozusagen, den haben wir ja schon davor gelegt. Und das ist irgendwie einfach auch so wichtig, dass, oder das möchte ich den Frauen auch ganz gerne sagen, dass man einfach auch den Weg zu sich selbst wiederfindet und eben auch zu seinem Körper, zu seinem Zyklus.
Ja. Ja, so wichtig, was du sagst, weil nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur weil man Kinderwunsch hat, sich dann erst bestimmten Dingen zu widmen, finde ich, ja, es ist schade, sondern dass man schaut, dass man einfach davor, gerade wenn man eben, ja, wie du sagst, merkt nach dem Sex oder sowas, dass man irgendwie immer wieder einen Pilz bekommt oder man eine Allergie hat gegen Spermien oder irgendwas ist, oder mit der Haut einfach
ja, oder irgendwas ganz nicht häufig, stimmt. Genau, ganz häufig ist es ja auch so, dass zum Beispiel jetzt auch wie bei Patientin 2, dass die ja auch schon zum Beispiel seit ihrer Jugend wissen, dass sie einfach an PCOS leiden oder ja, irgendwelche Veränderungen haben, die gegebenenfalls das ganze Thema erschweren können. Und es gibt halt Frauen, die dann echt schon frühzeitig auf mich zukommen und sagen, Veronika, ich habe das und das Thema, zum Beispiel PCOS. Ich habe jetzt noch keinen aktiven Kinderwunsch, aber ich wünsche mir einfach, dass ich einen regelmäßigen Zyklus habe, dass ich da einfach schon mal vorbauen kann. Und dann ist es letztendlich wirklich so, wenn dann der Kinderwunsch präsent wird, weil vielleicht, ja, es ist geheiratet worden oder beruflich ist man jetzt an der Stelle, wo man sagt, okay, jetzt wären wir eigentlich bereit für Kinder, dass man dann einfach schon so einen gewissen Grundstock gelegt hat. Und da hatte ich auch immer wieder schon in der Vergangenheit Patientinnen, bei denen das dann einfach auch echt gut so funktioniert hat, weil wir einfach ohne Druck dieses Thema angehen konnten. Ich konnte die ohne Druck behandeln und begleiten zum Thema, zum Beispiel beim Thema Endometriose oder eben auch bei PCOS. Und wir haben da einfach dann schon so eine Regelmäßigkeit im Zyklus hingebracht oder wir haben den Eisprung schon geschafft, wiederherzustellen, anzuregen, sodass sie dann wirklich, wenn der Kinderwunsch dann präsent war, sich wirklich, ich sage jetzt mal, auf das konzentrieren konnten und nicht mehr, wir mussten nicht erst die Krankheit irgendwie unterstützen oder behandeln. Ja.
Mm, voll. Ja, jetzt ist natürlich bei meinen Hörerinnen da das Kind schon in den Brunnen gefallen, ne? Also der Kinderwunsch ist halt da.
Ja.
aber ist ja auch okay. Also ich sag mal so, ich bin eh der Meinung, lieber schaut man sich's, auch wenn der Kinderwunsch da ist, dann schaut man sich's an, aber halt, wie du sagst, auch einfach ganzheitlich und nicht nur aus einer Brille und zwar vielleicht aus der medizinischen und mit Medikamenten und mit Haut-drauf-Methoden, sondern halt wirklich ganzheitlich. Und ja, du hast ja gerade schon eine total gute Überleitung gemacht zu der zweiten Patientin. Du hast schon gesagt, sie hat PCO-Syndrom. Genau, und nimm uns da auch einfach gerne mit. Was mich super interessieren würde, ist einfach, ja, welche Symptome sie hatte, wie sie gemerkt hat, dass sie PCO-Syndrom hat, ja, und was ihr einfach dann gemeinsam gemacht habt an Therapie.
Ja, also um da jetzt auch nochmal einzuhaken, die Patientin mit dem PCOS, die war tatsächlich davor dann auch schon in der Kinderwunschklinik, mehrere Male, mehrere Versuche auch gehabt. Und tatsächlich war es dann so, dass, also das PCOS war schon vorher bekannt, deswegen war dann eigentlich auch gleich die Empfehlung der Gynäkologin, also auf natürlichem Wege wird es eher nichts werden, sich praktisch gleich in die Kinderwunschklinik zu begeben. Und ich sage jetzt mal, unwissend wie sie war, was ja auch vollkommen verständlich und vollkommen normal ist, ging sie dann eben in die Kinderwunschklinik und es wurde dann auch gleich mit der ersten Insemination gestartet und dann gleich mit der zweiten. Und also insgesamt hatte sie, glaube ich, drei oder vier Inseminationen und eine ICSI und es ist alles gescheitert. Ja, und im Nachgang betrachtet, als sie mir dann auch so die Werte von der Kinderwunschklinik gezeigt hat, also Blutwerte, Schilddrüsenwerte, habe ich mir dann echt nur so gedacht, okay, kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Ja, und natürlich, wie du vorher schon gesagt hast, war es da dann eigentlich schon zu spät und dann braucht man auch nicht mehr darauf rumreiten. Und sie haben auch für sich beschlossen, sie wollen tatsächlich nicht mehr in eine Kinderwunschklinik, auch nicht in eine andere. Also das Paar hat für sich beschlossen, entweder es funktioniert auf natürlichem Wege Oder die hatten dann wirklich halt sich auch solche Optionen eben wie Adoption oder ja, es war auch mal kurz im Gespräch, weil das Spermiogramm des Mannes auch nicht so besonders gut war, ob sie sich auch vielleicht einen Fremdspender mit in Betracht ziehen. Genau, aber nach dieser Kinderwunschklinikzeit haben sie auf jeden Fall beschlossen, okay, sie waren noch relativ jung, dieses Paar, wir gehen jetzt auch einen anderen Weg, wir versuchen uns jetzt auf dem natürlichen Wege und lassen uns da begleiten. Dieses Paar kam letztendlich über Bekannte zu mir und ja, sie kam mit den typischen Symptomen eines PCOS, also sie hatte Übergewicht auch, sie hatte eine Insulinresistenz, sie hatte eben diese perlschnurartigen Zysten, eben das war auch schon in der Jugend bekannt, worauf ihr da schon vom Gynäkologen eingetrichtert geworden ist, es wird mal schwierig werden auf natürlichem Wege, ja, alleine das schon, das prägt sich irgendwie so ein, ne? Also die weiß einfach, wenn sie startet oder wenn sie loslegen mit dem Kinderwunsch oder auch in der Kinderwunschklinik, ja, das wird alles nicht so leicht bei mir, weil es wurde mir ja mit 16 schon prognostiziert, dass das bestimmt mal schwierig wird. Und es ist dann auch gar nicht so leicht, diese Einprägungen da auch wieder zu lösen und ihr auch wirklich mitzuteilen und ihr zu sagen, du darfst schwanger werden, du darfst dir erlauben, schwanger zu sein, nur oder schwanger zu werden, nur weil dir mal irgendein Arzt das aufgesetzt hat, dass du PCO-Syndrom hast und dass es bei dir schwierig wird, dass du schwanger wirst. Also auch an solchen Themen zum Beispiel haben wir gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz waren jetzt wirklich so die körperlichen Symptome, eben was ich gerade schon erwähnt hatte, Übergewicht, Insulinresistenz, die ausbleibenden Eisprünge, also es kam nicht wirklich zu Eisprüngen und eben diese sehr, sehr langen Periodenzyklen, also oder sehr, sehr langen Zyklen. Es war eher eine schwache Menstruation. Das waren eigentlich wirklich so die Themen, die Symptome, mit denen sie dann so zu mir kam. Und auch da war es das Ganze wieder, also sie hatte natürlich sehr viele Befunde aus den Kinderwunschkliniken oder aus der Kinderwunschklinik, sehr viele Laborbefunde, eben Hormontests. Sie war zu dem Zeitpunkt, obwohl sie schon mehrere Versuche in der Kinderwunschklinik hatte und mittlerweile, das ja, weißt du ja auch, wirklich gang und gäbe ist, dass auf den Schilddrüsenhormonen oder Schilddrüsenwert sehr, ja, sehr große Beachtung auch gelegt wird. Aber tatsächlich war ihr Wert jenseits von Gut und Böse, wo ich auch immer wieder den Frauen auch sage, mit so einem Wert würde ich keinen Versuch starten. Das heißt, es ging dann wirklich da auch erstmal darum, dass sie da tatsächlich medikamentös mit Schilddrüsenhormonen eingestellt worden ist. Und wir haben dann erstmal wirklich so wieder bei den Basics angefangen. Ernährungsumstellung, also sie wollte natürlich auch abnehmen, aber wusste halt auch nicht so wie. Und wirklich eine Ernährungsumstellung, nicht mehr die Nutella-Semmel und die Wurstsemmel zum Frühstück. Es war halt einfach so, ne, also gut bürgerlichen bayerischen Familie, da hat man halt einfach seine Wurstsemmel morgens zum Frühstück gegessen und man hat mal nicht so drauf geschaut. Und also das war wirklich für mich auch ein wichtiges Thema, sie erstmal daran von der Ernährung her gut einzustellen, ihr da wirklich Tipps mit an die Hand zu geben, wie kann sie das besser in ihren Alltag integrieren. Genau, und dann haben wir uns im nächsten Schritt dann schon drauf und dran gemacht, so wirklich den Zyklus so ein bisschen zu tracken, ein bisschen zu überwachen, würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach mal zu schauen, was tut sich im Zyklus, findet ein Eisprung statt, findet gar keiner statt. Das heißt, ich habe ja eisprungsanregende Therapien gemacht, das heißt Eisprungsmischungen, dann so von den Selbstbehandlungstechniken einfach die Durchblutung im Unterleib versucht zu stärken, genau, um eben einfach auch den Eisprung anzuregen. Und da war sie natürlich dann auch wieder selbst gefragt, also die kam tatsächlich auch zu mir in die Praxis, wieder mit den Sachen, die ich auch bei der Endometriose-Patientin schon erwähnt hatte. Ich habe sie akupunktiert, ich habe sie osteopathisch behandelt, aber ich habe ihr eben auch ganz viele Tools mit an die Hand gegeben, die sie zu Hause durchführen darf, weil wie gesagt, sie konnte ja nicht jeden Tag bei mir in der Praxis sein, aber ich habe sie da eben sehr engmaschig einfach begleitet und wir waren im engen Kontakt, immer auch ja über WhatsApp oder wir haben telefoniert um sie da einfach bestmöglich zu unterstützen. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, okay, die Therapie schlägt an, die Eisprünge finden statt, wenn auch nicht jeden Monat, aber es hat sich dann wirklich so auf jeden zweiten Monat eingependelt. Das Blutbild vorher zeigte bei ihr auch noch so ein paar Unregelmäßigkeiten, ein paar Mangelzustände. Das heißt, wir haben dann auch mit speziellen Vitaminen, mit speziellen Mikronährstoffen auch aufgefüttert. Ich habe ihr eine Spritzenkur erst empfohlen und dann auch gemacht in der Praxis, die sie dann zu Hause weitergeführt hatte. Und eben auch Sachen, also Medikamente bzw. Nahrungsergänzungsmittel gezielt, die wir anhand praktisch der Blutuntersuchung festgestellt haben, dass die so im Mangel sind, gezielt dann auch aufgefüttert, sage ich immer, also hat sie dann gezielt eingenommen. Und wir haben immer mehr gemerkt, wie sich eben der Eisprung verbessert hat, wie der Eisprung nicht mehr so lang, also gerade wenn man dann so die Ovulationstests macht, dass es wirklich auch klarer erkennbar war, findet ein Eisprung statt. Und tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, war das dann bei ihr eigentlich so, dass sie so jeden zweiten Monat dann auch ihren Eisprung hatte. Und als wir das dann rausgefunden hatten, konnte sie sich da natürlich dann auch schon mal so ein bisschen entspannen, weil sie wusste, okay, es findet jetzt ein Eisprung statt. Es war dann immer noch so ein bisschen, die Menstruation war immer noch so ein bisschen, also einfach lange und auch ziemlich schwach. Also es war nicht so eine richtige Abblutung, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe dann die Tropfenmischungen nochmal umgestellt, einfach da nochmal, um da nochmal gezielter drauf einzugehen. Und tatsächlich hat es bei ihr dann schon auch eine gewisse Zeit gedauert. Also sie kam 2017 zu mir, Ende 2017. Und wir haben sie wirklich, also komplett 2018 war sie in meiner Begleitung und hat eben auch die Selbsttechniken zu Hause gemacht. Bei ihr war es eben auch ganz wichtig, weil sie das so, was ich vorher schon erwähnt hatte, das immer so eingeprägt hatte, es wird schwierig, schwanger zu werden. Also da habe ich ihr wirklich auch versucht, weiterzuhelfen, eben so wie du auch arbeitest, das ins, also positiv zu formulieren, dass sie sich erlauben darf, dass sie schwanger werden darf, dass sie ins Vertrauen kommt zu ihrem Körper, dass sie eben auch weiß, es finden Eisprünge statt. Und genau, so wurde sie dann Anfang 2019 schwanger und hat im Dezember 2019 einen gesunden Jungen auf die Welt bekommen. Ganz natürlich. Also sie war dann nicht mehr in der Kinderwunschklinik. Und sie hat wirklich das Vertrauen in ihren Körper auch wieder zurückgeholt. Also sie hat das Ruder wieder selbst in die Hand genommen und nicht, wie ihr vorher schon eingetrichtert worden ist, es wird mal schwierig werden und sie braucht bestimmt Unterstützung, haben wir wirklich gemeinsam auch geschafft, dass sie das Ruder in die Hand nimmt, dass sie ihren Körper auch aktiv beeinflussen und steuern kann. Und ja, es hat sich eben positiv ausbezahlt, genau.
Ach, wie schön. Ja, und ich finde, man merkt an diesem Beispiel oder man sieht es so deutlich, dass wir einfach die Experten für unseren Körper sind und wir können uns Experten von außen nochmal dazu holen, aber dass es einfach darum geht, ja wieder quasi in diese Selbstbestimmtheit reinzukommen, dass man selbstbestimmt wieder gesund wird. Und was ich eben auch so schön finde an dem Beispiel oder was man schön sieht an dem Beispiel ist, man merkt einfach, dass der Körper Zeit braucht, um um sich wieder zu regulieren, um wieder gesund zu werden. Das geht nicht innerhalb von einem, also kann natürlich auch funktionieren, aber in den meisten Fällen geht's halt nicht innerhalb von 2 Monaten, sondern da braucht der Körper einfach Zeit. Und
Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Allein schon die Eizellreifung, ne? Also wenn ich jetzt heute starte, die Eizellreifung zu unterstützen, bis dieses Ei, das ich jetzt sozusagen heute angefangen habe zu unterstützen, überhaupt zum Zug kommt, also überhaupt zum Eisprung kommen darf, vergehen eben nur mal 3 Monate. Und diese Zeit muss ich meinem Körper einfach wirklich geben. Und eben diese, ich sage das schon auch so, diese Selbstverantwortung, wirklich auch Verantwortung für sich selbst, für sein Verhalten, für seinen Körper auch wirklich wieder aktiv zu übernehmen und nicht nur sagen, da mach mal, sondern wirklich zu sagen, okay, ich brauche das Handwerkszeug, weil ich selber das nicht weiß, das ist vollkommen klar und Das ist genauso die Strategie, die ich auch fahre. Also ich gebe wirklich alles an die Hand, was die Frauen dafür brauchen. Aber umsetzen und einfach, ja, in Aktion kommen, das müssen die Frauen selber. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bei allen Patienten, die ich jetzt hier heute vorstelle, ist es wirklich so, die haben diese Selbstverantwortung auch übernommen. Die haben mich aufgefordert, was kann ich machen, Veronika? Was kann ich machen? Und ich habe ihnen dann konkret gesagt, das und das und das. Und die haben das umgesetzt. Die haben sich die Medikamente oder die Mischungen geholt. Die haben die Sachen zu Hause angewendet. Natürlich mal mehr, mal weniger. Aber ich hatte natürlich auch schon Frauen in der Begleitung, die dann gesagt haben, ah ja, das habe ich mir jetzt noch gar nicht geholt und das muss ich noch machen und da hatte ich noch keine Zeit dazu und das habe ich mir noch nicht angeschaut und da bin ich noch nicht dazu gekommen, in die Apotheke zu gehen und da versuche ich dann einfach wirklich zu ermutigen und zu sagen, komm in die Selbstverantwortung, macht es jetzt und es bezahlt sich wirklich immer aus, wenn man einfach selbst die Verantwortung übernimmt.
Ja, ich sag dann halt auch immer, wenn es dann tatsächlich so läuft mit irgendwelchen Ausreden oder irgendwie sowas, das ist natürlich auch eine Schutzstrategie, die da abläuft. Da kann man sich dann auch mal fragen, okay, vor was möchte mich hier gerade irgendwie mein Unterbewusstsein schützen eigentlich?
Ja.
Vielleicht ist dann wirklich eine Angst dahinter, wirklich Mama zu werden. Also es kann ja auch sein, schwanger zu werden.
Ja.
Das kann natürlich sein, das kann man sich fragen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist auch einfach der Schmerz noch nicht groß genug, ne? Mhm. Dass man dann quasi den Antrieb nicht so hat.
Ja, einfach mal so gesagt, ich probiere jetzt mal da ein bisschen was aus und wenn mir da jetzt das Passende in die Hände fällt, dann mache ich's und wenn nicht, dann halt nicht. Und genau, wie du sagst, da muss dann oft erst der Schmerz noch größer werden oder muss vielleicht einfach auch noch was bearbeitet werden oder irgendwas heranreifen, bis man dann wirklich an den Punkt kommt und einfach sagt, okay, und jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Ganze, jetzt gehe ich das wirklich aktiv an. Und hol mir Unterstützung, hol mir eine Begleitung und setz das auch um. Natürlich, ganz klar, ich bin ja immer in total engem Austausch mit meinen Frauen. Und wenn man irgendwie feststellt, das passt mir nicht so gut, mit dem komme ich nicht so gut zurecht oder das vertrage ich nicht oder das fühlt sich für mich einfach nicht stimmig an, dann gibt es andere Möglichkeiten. Also das heißt, man kann dann sucht man sich halt was anderes aus oder man wählt ein anderes Medikament aus oder man macht zu Hause was anderes. Also da gibt es ja dann einfach auch noch verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen ist ja auch dieser enge Kontakt und der Austausch so wichtig mit seinem Coach, mit seinem Therapeuten. Und das ist halt auch das, was ich immer finde, was uns so ausmacht, unsere Arbeit, dass wir einfach da sind für unsere Klienten, für unsere Patienten und nicht, ja, sie können dann, in 4 Wochen vorbeikommen, da hätten wir dann einen Termin frei und dann haben Sie 5 Minuten Zeit, mit der Ärztin zu sprechen, sage ich jetzt mal so überspitzt.
Genau. Ja, es ist traurigerweise wahrscheinlich nicht mehr so überspitzt, sondern leider traurige Realität, dass man dazwischen auch einfach keinen Ansprechpartner hat, häufig in Therapien.
Und das ist halt eben, gerade wenn die Frauen mit bestimmten Erkrankungsbildern oder eben auch so wie bei meiner dritten Patientin mit den Fehlgeburten dann letztendlich auf einen zukommen, die brauchen das, die brauchen diese Begleitung, diese Unterstützung. Da ist einfach eine extreme Unsicherheit, eine wahnsinnige Angst da. Und es gibt einem einfach Sicherheit, wenn man weiß, okay, wenn irgendwas sich komisch anfühlt, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn irgendwas einfach gerade nicht so ist oder ich kann es nicht einschätzen, was das ist, dass ich einfach weiß, okay, ich habe jemanden, den ich jetzt kontaktieren kann, den ich jetzt kontaktieren kann. Und zwar eben die Frauen, die bei mir in der Begleitung sind, die können mich auch abends um 10 kontaktieren oder am Sonntagnachmittag, wenn sie einfach das Gefühl haben, jetzt passt irgendwas nicht oder jetzt habe ich eine ganz dringende Frage oder ein ganz dringendes Bedürfnis, irgendwie mir ein Feedback zu holen, dass sie dann einfach wissen, hey, okay, ich weiß, dass ich Veronika jetzt schreiben kann und dass sie sich auch bei mir meldet. Und das ist für mich einfach auch essentiell wichtig.
Deine Arbeit, ja. Das glaube ich. Also erlebe ich auch so in meinen Coachings, dass das einfach schon viel ausmacht, wenn man weiß, ich bin nicht allein, ich habe jemanden, ich habe eine Ansprechpartnerin, ich habe eine Begleitung,
ja,
und ich kann meine Fragen stellen, wenn ich welche habe. Genau. Mhm. Schön. Ja, auch hier hast du wieder eine tolle Überleitung gemacht zu deinem dritten Fall oder zu deiner dritten Patientin. Genau. Die Frau hatte 2 Fehlgeburten, leider. Und ja, da konntest du dich wahrscheinlich auch sehr gut einfühlen, wie es ihr da so ging. Und ja, erzähl einfach mal, wann ist die Frau zu dir gekommen? Weißt du vielleicht auch was von den Hintergründen der Fehlgeburten? Und wie seid ihr vorgegangen? Welche Behandlung war da für dich angebracht? Was habt ihr gemacht?
Ja, also die Patientin kam Ende 2019 zu mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist. Also hat mich auf jeden Fall per Telefon kontaktiert und schilderte mir dann so ihre Vergangenheit, eben, dass der Kinderwunsch seit knapp 3 Jahren eben bestünde. Und es hat auch eigentlich immer relativ schnell funktioniert, aber das Thema waren eben Fehlgeburten. Also das heißt, sie kam eigentlich nie so über die 7., 8. Woche hinaus. Es war immer auch schon ein Herzschlag zu sehen und es entwickelte sich dann aber nicht weiter, beziehungsweise das Herz hörte dann bei beiden Fehlgeburten aufzuschlagen. Also es war keine Herzaktivität mehr da und eben auch kein Wachstum. Und sie war natürlich eben sehr verunsichert, sehr voller Angst und wusste auch gar nicht so, ob ich ihr da jetzt naturheilkundlich überhaupt helfen kann. Laut Schulmedizin ist es ja so, dass eigentlich nach 2 Fehlgeburten jetzt noch nicht wirklich, ja, die Ärzte da in Aktion kommen und versuchen irgendwie Sachen zu testen, denn macht man erst nach 3 Fehlgeburten. Und von dem her war jetzt so von ärztlicher Seite da eigentlich noch gar nicht wirklich was in die Wege geleitet worden. Und es hieß wohl auch, also nach der Ausschabung das Gewebe zu untersuchen, wurde auch abgelehnt. Also da hat die Klinik auch keinen Bedarf gesehen. Und ja, somit wollte sie sich eigentlich erstmal informieren. Und für mich war klar, also klar, wieder eine ganzheitliche, umfassende Anamnese zu machen, einen großen Fragebogen auszufüllen, eben auch um mich auf Ursachenforschung zu machen. Ich habe dann veranlasst, dass tatsächlich auch solche Tests wie Gerinnungsstörungen getestet werden, erbliche Komponenten. Das konnte sie dann auch relativ zügig über die Pränataldiagnostik auch untersuchen lassen. Es war bei ihr alles unauffällig, das heißt, sie konnte sich da schon mal so ein bisschen entspannen, dass sie einfach so im ersten Moment wusste, okay, es sind schon mal keine Gerinnungsstörungen oder eben auch eigentlich genetisch, dass die Chromosomen von ihr und von ihrem Mann irgendwie nicht zusammenpassen oder so. Das war eben alles ausgeschlossen. Und dann habe ich mich noch weiter eben auf Ursachenforschung gemacht. Ich habe auch wieder einen Hormontest machen lassen, Bluttest, Speicheltest und ja, ich habe einfach auch bei ihr so ein bisschen die seelische Komponente abgefragt, beziehungsweise das ist auch immer ein Teil in meinem Fragebogen, der einfach so die familiäre Situation, also das weißt du ja auch, wie ist das Verhältnis in der Familie zu den Eltern, Schwiegereltern. Die Frau lebte mit ihrem Mann, mit ihren Schwiegereltern unter einem Dach, was ich einfach auch schon mal aufgenommen habe. Ich habe es jetzt nicht bewertet, aber ich habe es für mich einfach mal so aufnotiert. Und genau, der Bluttest bzw. der Speicheltest zeigte dann bei ihr auch einen Progesteronmangel an. Das war ja auch bekannt. Also sie hat dann nach der ersten Fehlgeburt tatsächlich auch Utrogest erhalten, also auch mit Progesteron. Oder unter Progesteron ist sie dann eben auch, ich weiß gar nicht, ob sie es nicht schon bei der ersten Schwangerschaft, glaube ich, hatte sie es auch schon genommen, weil sie vorher schon immer so ein bisschen Probleme hatte mit der zweiten Zyklushälfte. Genau, ich glaube, sie hat es auch in der ersten Schwangerschaft schon genommen, aber auf jeden Fall definitiv in der zweiten Schwangerschaft. Also das heißt, die zweite Fehlgeburt hat trotz Utrogest auch nicht, oder Utrogest konnte die zweite Fehlgeburt auch nicht aufhalten. Und es hat sich eben auch im Blutbild und im Hormonspeicheltest bestätigt, dass sie tatsächlich einen Progesteronmangel hat, also eine Gelbkörperschwäche. Und sie hat zu mir aber gleich gesagt, es war relativ am Anfang, wo sie gesagt hat, sie möchte das Progesteron nicht mehr nehmen. Und es war für mich dann im ersten Moment so, okay, gut, also weil ich ja schon auch weiß, was es bewirkt und dass es schon sehr wichtig ist. Und sie wollte es aber in dieser Form, also sie wollte es weder als Tablettenform einnehmen noch vaginal einführen. Sie hatte das einfach irgendwie negativ assoziiert, beziehungsweise ja, sie hat für sich einfach gesagt, es hat mir auch nicht zum Erhalt meiner Schwangerschaften geführt. Und deswegen hat sie für sich beschlossen, es nicht mehr nehmen zu wollen. Natürlich war mir klar, wir müssen die Gelbkörperschwäche unterstützen, wir müssen auch das Progesteron unterstützen und wir haben dann eben, also ich habe hier eine Gelbkörpermischung zusammengestellt, also ich mache immer sehr individuelle Rezepturen, einfach auch aus der Anamnese raus. Ich empfehle schon auch mal Standardprodukte, die man auch so immer wieder mal liest und hört. Aber tatsächlich versuche ich immer individuelle Rezepturen zu machen und habe dann eben eine Gelbkörpermischung zusammenstellen lassen. Und wir sind dann auf eine Progesteroncreme übergegangen. Das war für sie akzeptabel, also Progesteron transdermal, also sprich auf die Haut zu schmieren. Das war für sie die bessere Lösung. Oder sie hat gesagt, mit dem kann sie sich anfreunden und das möchte sie auch machen. Und da hat sie sich gut gefühlt. Das war für sie stimmig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang, dachte ich mir, okay, diesen Mut aufzubringen, nach 2 Fehlgeburten dann auch noch zu sagen, nein, ich vertraue wirklich auf meinen Körper, ich vertraue komplett jetzt der Naturheilkunde und wirklich zu sagen, ich nehme die Tropfenmischungen, ich nehme das Progesteron über die Haut auf. Ich halte mich wirklich an die Angaben, die ich hier sozusagen empfohlen habe. Und es war echt, also, ja, wie soll ich sagen, also für mich war das auch so sehr spannend, ob es damit funktioniert. Und für mich aber auch nochmal so eine richtige Bestätigung. Ja, künstliche Hormone wirken im Körper nicht besser wie vielleicht Pflanzen oder wie irgendwelche Adaptogene oder wie irgendwelche potenzierten Substanzen. Und genau, also was ich bei ihr auch sehr, sehr viel gemacht habe, war wirklich auch die mentale Begleitung. Ich habe ihr Visualisierungen, Meditationen mit an die Hand gegeben, das hast du natürlich auch ganz, ganz häufig oder sehr viel in deinen Coachings machst. Das war für mich auch ein essentieller Bestandteil bei ihr. Und genau, wir haben auch einen Vitaminstatus nochmal gecheckt, wo wir auch festgestellt haben, da ist sie so ein bisschen im Mangel. Das heißt, das hat sie auch während den Versuchen, dann wieder schwanger zu werden, habe ich sie da auch unterstützt, beziehungsweise sie hat eben selbst auch Sachen eingenommen. Und man hat relativ schnell gesehen, dass sich die zweite Zyklushälfte entspannt, dass sie sich verlängert, dass sie eben keine typischen PMS-Symptome auch mehr hatte. Es wurde immer besser und tatsächlich habe ich ihr auch empfohlen, so im ersten Zyklus es nicht gleich wieder so direkt drauf anzulegen. Also sie haben jetzt auch nicht speziell verhütet, aber das war wirklich so mein Wunsch, um einfach erstmal wirklich zu schauen, erholt sich der Gelbkörper, verbessert sich das? Und das hat sich dann relativ schnell eben eingependelt. Und sie wurde dann tatsächlich nach 4 Monaten dann wieder schwanger. Ich war natürlich total happy, aber unsere Angst war natürlich erstmal über die ersten, über die ersten 10 Wochen auf jeden Fall zu kommen, weil das hatte sie vorher ja noch gar nicht geschafft gehabt. Und da habe ich sie dann schon wirklich sehr, sehr intensiv betreut. Also wir hatten eigentlich so ziemlich jeden Tag Kontakt. Und sie hat da wirklich auch Gebärmutter stärkende Sachen genommen. Ich habe ihr auch von der Ernährung her Lebensmittel empfohlen, die einfach so sehr mittelstärkend sind, die einfach das Thema Erde, das Thema Mutter so ein bisschen unterstützen. Also ich habe ihr sehr Lebensmittel empfohlen, die sehr wärmend sind, die stärkend sind, also warme Speisen, ja, vielleicht auch ein bisschen würzigere, aromatischere Speisen. Ich habe ihr wirklich dazu geraten, dass sie ganz, ganz fest darauf achtet, dass sie warme Füße hat. Das ist auch immer beim Kinderwunsch so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir Frauen haben irgendwie immer chronisch kalte Füße. Also, und gerade wenn dann so Fehlgeburten in der Vergangenheit waren oder so in der Frühschwangerschaft, ganz, ganz wichtig, eben darauf zu schauen, dass sie warme Füße hat. Und auch da habe ich dann wieder den Partner mit einbezogen, also dass er ihr dann die Füße massiert hat und dann eben im Anschluss dann schön warm eingepackt oder eben dann ja eine Wärmflasche oder einfach nur warme ja, Kuschelsocken oder so angezogen, damit einfach die Wärme dann auch gehalten bleibt. Denn wenn die Füße kalt sind, ist automatisch auch der Unterleib kalt. Und anders gesehen unterstützt eben die Wärme über die Fußsohlen, über anregende Fußbäder zum Beispiel, unterstützt eben auch ja die Durchblutung im Unterleib. Genau. Und also auf die Sachen bin ich dann einfach noch verstärkt eingegangen, sie wirklich auch in den ersten Schwangerschaftswochen dann intensiv zu begleiten, zu betreuen, über Lebensmittel, die sie ganz einfach mit einbeziehen konnte. Sie hat natürlich das Progesteron weitergeschmiert und ich habe ihr da dann einfach noch gezielt Mischungen zusammengestellt, die einfach den Embryo oder die Frucht sozusagen stärken, schützen und eben erhalten. Genau. Und das hat, ja, Gott sei Dank, also für mich ist es ja auch immer so ein Zittern und beziehungsweise einfach wirklich wieder ins Vertrauen zu kommen und einfach auch auf die Natur zu vertrauen. Aber es hat sich eben auch hier ausgezahlt und bewiesen. Und die Patientin ist jetzt in der 25. Schwangerschaftswoche und es geht ihr sehr gut, dem Baby geht's gut. Mhm. Und ja, also wie gesagt, da fieber ich dann schon auch sehr mit und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind auch immer, ja, ein Stück weit ist es für mich immer, wenn meine Frauen schwanger werden, so ein Stück weit, ja, auch so, als wenn ich wieder schwanger geworden wäre. Mhm. Also ich habe schon ein sehr enges Verhältnis, was natürlich auch im Umkehrschluss muss einfach auch, ja, die Chemie zwischen den Frauen, die ich begleite, und mir einfach stimmen, weil es ein sehr intimes und sehr, sehr enges Verhältnis ist und eben auch auf der Du-Ebene. Also, ja, das ist mir einfach sehr wichtig, weil man einfach auch gewisse Sachen, eben Intimitäten austauscht, die man jetzt einfach nicht natürlich mal so jedem einfach mal so erzählt. Und ja, von dem her ist mir das sehr, sehr wichtig, dass man eben ein enges Verhältnis hat und ja, eben weil der Kontakt auch sehr eng ist.
Ja, ja, und eine gute Vertrauensbasis braucht es in jeder Therapie, also sei es Gesprächstherapie, sei es ja, Psychotherapie oder genau, jede Therapie mit einem Arzt, es braucht dieses Vertrauensverhältnis und das geht einfach gar nichts. Und
ja. Alleine schon, damit die Frauen oder ja, die Frauen sich einfach öffnen können und auch ein Stück weit fallen lassen können. Weil es bringt ja nichts, wenn irgendwelche Sachen verschwiegen werden oder wenn man einfach so angespannt ist. Also ich hatte natürlich auch schon Frauen, die ich zum Beispiel nicht akupunktieren konnte, weil sie einfach gesagt haben, ja, sie haben Angst davor oder sie sind dann angespannt, dann macht es natürlich keinen Sinn. Ja, dann ist es viel besser, wenn ich denen eine Selbstanleitung zur Akupressur zum Beispiel mit an die Hand gebe, weil sie sich dann da auch wirklich entspannen können. Oder es macht dann mehr Sinn, bei denen eine Fruchtbarkeitsmassage zu machen, weil sie sich einfach entspannen und fallen lassen können. Und ja, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man dann das Gefühl hat, ich fühle mich bei demjenigen verstanden, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut aufgehoben und gut begleitet, gut betreut.
Ja, absolut. Ah, Veronika, deine Beispiele oder dein, ja, was du uns alles jetzt gerade erzählt hast, so umfangreich und so spannend, wirklich. Also ich bin dir wirklich gerade ganz gespannt an den Lippen gehangen, was du erzählst, wie du da so vorgehst und sowas. Wirklich großartig. Also ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du uns auch so detailliert mit reingenommen hast, wie du vorgegangen bist. Ich finde es so spannend. Also danke dafür.
Sehr gerne.
Und ja, ich finde es einfach immer noch so schön, wenn meine Podcast-Gäste Lust haben, noch so ein paar persönliche Worte von Herzen an meine Hörerinnen zu richten. Und vielleicht fällt dir da auch was Schönes ein, was du jetzt gerne den Frauen, die zuhören, mitgeben möchtest.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Und zwar, ja, es ist immer so, man sagt es immer so leicht oder so lapidar, aber wirklich im Vertrauen bleiben und nicht aufgeben, also wirklich dranbleiben und versuchen, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, sich nicht so stupide nur auf das eine zu fokussieren, sei es jetzt darauf zu fokussieren, dass es unbedingt natürlich funktionieren muss oder darauf zu fokussieren, dass man jetzt nur in diese Kinderwunschklinik geht und wirklich nur eine Insemination macht oder nur das eine macht, sondern dass man sich wirklich öffnet und sich wirklich aufschließt den Möglichkeiten, die es noch so gibt. Und eben damit meine ich, was ich jetzt vorher so von meinen Erfahrungen berichtet habe, sich eben auch ganzheitlich betreuen zu lassen, ganzheitlich anschauen zu lassen, aber auch den Blickwinkel noch weiter zu machen und sich zu überlegen, okay, was ist mein Plan B, wenn es wirklich nicht natürlich oder auch nicht über künstliche Befruchtungen klappt? Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren oder ein Pflegekind aufzunehmen? Also einfach sich ein bisschen mehr aufzuschließen, weil es entspannt die ganze Situation. Man kann sich dann einfach ein bisschen mehr, ich sage es mal, zurücklegen und einfach entspannen und sagen, okay, ich versuche natürlich jetzt diesen Weg zu gehen und ich werde alles dafür geben, dass es zum Beispiel natürlich funktioniert oder damit ich mit diesem Verfahren schwanger werde. Aber damit man einfach so ein bisschen, ich sage immer so, dem Universum die Möglichkeit gibt, dass es einem auch andere Möglichkeiten präsentiert, sie einfach so ein bisschen aufzuschließen und einfach eben über den Tellerrand hinauszuschauen und sich wirklich einfach auszutauschen mit anderen Frauen, was ja eben in den ganzen Communities, sei es ja, Instagram oder eben auch so Podcast-Folgen oder so. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass man sich einfach auch austauscht, damit man feststellt oder einfach, ja, weiß, man ist damit nicht alleine und sich aber auch begleiten lässt, in welcher Form auch immer. Ja, es muss jetzt auch nicht unbedingt, wenn man sagt, ich habe überhaupt keinen Draht zur Naturheilkunde oder so oder zu Pflanzen oder so, dann, dass man sich wenigstens eben eine Gesprächstherapie unterzieht oder dass man psychotherapeutisch sich begleiten lässt oder es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich einfach dem so ein bisschen öffnet und somit einfach auch noch weitere Möglichkeiten findet oder finden kann, die einem unterstützen können. Genau.
Toll. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, ganz viele Frauen denken sich, oh, die Veronika ist so toll. Ich möchte unbedingt mit ihr zusammenarbeiten. Wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Wo findet man dich? Und wie können Frauen mit dir zusammenarbeiten?
Genau, also wie gesagt, ich habe eine Praxis. Also man kann jederzeit, wenn man sozusagen in der Umgebung, im näheren Einzugsgebiet von mir wohnt, kann man jederzeit einen Termin bei mir für die Praxis ausmachen.
Kannst du kurz sagen, wo das ist?
Bitte? Sorry. Wo das ist? Das ist ungefähr 25 Kilometer östlich von München, in Steinhöring heißt dieser kleine Ort. Das findet ihr aber auch alles auf meiner Internetseite. Also genau, ich habe die Internetseite heißt veronikaferch.de. Da ist auch nochmal so ein bisschen beschrieben, wie meine Kinderwunschunterstützung abläuft oder welche Pakete es eben jetzt dann auch so online gibt. Genau, also diese Option gibt es eben auch, dass wenn jetzt jemand einfach wirklich von weiter her kommt, wenn es einfach nicht möglich ist, so weit anzureisen oder einfach, ich hatte auch schon sehr viele Frauen, die wirklich eine weitere Anreise hatten, die halt dann einfach nur einmal gekommen sind. Aber eben auch diese Möglichkeit, dass man auch online zusammenkommt, die besteht auch. Das heißt, also entweder mich kontaktieren über E-Mail, info@veronikaferch.de, auch auf meinem Instagram-Profil Veronika Ferch, über Facebook, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, natürlich erfüllt, dein Weg zum Wunschkind heißt die Facebook-Gruppe. Genau. Ansonsten kannst bestimmt auch du den Kontakt herstellen. Also wenn mich jetzt jemand überhaupt gar nicht findet über all die Kanäle, die ich jetzt erwähnt habe, dann sind wir ja auch in enger Zusammenarbeit beziehungsweise im Kontakt. Dann könntest du im schlimmsten Fall auch den Kontakt herstellen bestimmt. Und genau.
Im schlimmsten Fall. wenn es unbedingt sein muss.
Nein. Wenn alle Schritte reichen.
Ja, wirklich. Also ich, genau, alles, was du jetzt gesagt hast, von Facebook-Gruppe, Instagram-Website, das werde ich auch alles in die Shownotes packen. Das heißt, man kann sich auch ganz gut durchklicken. Deine Website ist sehr, sehr schön. Also die kann man sich auch gern einfach mal so anschauen, weil die einfach sehr schön ist. Ja, genau, verlinke ich auf jeden Fall alles. Definitiv. Ja, liebe Veronika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das viele Wissen, was du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungsberichte und ja, diese drei tollen Fälle, wo all deine Patientinnen schwanger geworden sind. Das macht auf jeden Fall Mut und schenkt Zuversicht. Und danke, dass es dich gibt. Danke, dass du so tolle Arbeit machst. Und danke, dass du heute in meinem Podcast warst.
Ja, ich vielen lieben Dank, Sandy, dass du mich eingeladen hast, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier auch wirklich meine Fälle sozusagen zu präsentieren und einfach auch, ja, davon zu berichten. Ich meine, es waren, wie gesagt, jetzt alles Fälle, die positiv ausgegangen sind, aber darauf möchte ich einfach auch den Fokus legen, darauf, dass am Schluss alles gut wird. Und ja, nochmal von Herzen vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte und vielen lieben Dank an euch Frauen, dass ihr mir zugehört habt, über eine Stunde. Und ja, ich bin gespannt auf alles, was kommt und ich wünsche dir alles Gute, liebe Sandy.
Dankeschön, Veronika. So eine schöne Folge, wie ich finde. Und das Gespräch mit Veronika hat mir so viel Spaß gemacht. Und weil es einfach auch für mich ganz spannend war, was man alles tun kann, außer Kinderwunschklinik, außer vielleicht mal ein bisschen Tee trinken, was da alles möglich ist und dass man sich einfach mit seinem Körper auseinandersetzt und in die Selbstverantwortung geht und selbstbestimmt seinen Kinderwunschweg gehen kann. Und wenn du jetzt eben sagst, du möchtest mit Veronika Kontakt aufnehmen, du findest wirklich alle Links in den in der Beschreibung von dem Podcast hier, also von dieser Folge. Oder ja, wie gesagt, Veronika hat es ja auch schon gesagt, im schlimmsten Fall. Nein, du darfst mich natürlich auch sehr gerne kontaktieren, wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn du die Kontaktdaten von Veronika gerne hättest. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen und hat dich unterstützt. Und ist eine gute Begleitung für dich und auch vielleicht mit vielen Impulsen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.